Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie wieder ziemlich pünktlich zurückgekommen sind. Und es ist mir jetzt eine besondere Freude, bereits angekündigt, die deutsche Bundesumweltministerin in diesem Fall, sie ist ja auch noch für Städtebau zuständig, aber heute liegt sicherlich der Schwerpunkt auf dem Umweltbereich, Frau Dr. Barbara Hendricks begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Hendricks, herzlich willkommen. Moment, meine Sätze noch. Frau Dr. Hendricks, meine Damen und Herren, war unmittelbar an den Verhandlungen und insbesondere, Sie haben das wahrscheinlich auch aus den Medien mitverfolgt, den Ergebnissen des Pariser UN-Klimagipfels im Dezember letzten Jahres beteiligt. Und ich darf und kann auch sagen, sie hat das positive Ergebnis maßgeblich mit beeinflusst und auch gestaltet. Wir wissen aber alle, meine Damen und Herren, dass trotz dieses positiven Ergebnisses des Pariser Klimaschutzabkommens für uns und vor uns und in der Umsetzung insbesondere noch viel Arbeit liegt. Und das betrifft, auch das darf gesagt werden, nicht nur die anderen EU-Staaten und auch nicht nur die anderen Staaten in der Welt, es waren ja immerhin 195 beteiligt, sowie die EU, sondern es betrifft auch Deutschland. Und deswegen ist es natürlich umso interessanter und auch spannender für uns alle, dass wir nunmehr sozusagen aus erster Hand von Ihnen, Frau Dr. Hendricks, ein Referat hören zum Thema Klimaschutz nach Paris 2015, Herausforderungen für Deutschland. Frau Dr. Hendricks, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
Lieber Roland Schäfer, meine Damen und Herren Oberbürgermeister und Bürgermeister, liebe Mitglieder der kommunalen Familie, liebe Vertreterinnen und Vertreter dieser zu Recht wichtigen kommunalen Interessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Die Kommunen sind ja, wie wir das alle wissen, Motor für den Klimaschutz. Das, was wir national und international anschieben, ist ja vor Ort schon häufig gelebte Realität, zum Beispiel mit den vielen Projekten zur lokalen Agenda, mit engagierten Umweltgruppen und einer vorausschauenden Stadtplanung. Wenn ich Vertreter aus den Kommunen treffe, dann begegnen mir kaum Leute, die sagen, dreht doch mal die Schraube zurück, Klimaschutz ist nicht so wichtig, das lassen wir jetzt erstmal sein. Fast alle sagen, macht weiter, wir machen mit. Meistens sagen sie, wir machen mit, aber wir brauchen euer Geld. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Klimaschutz ist allemal eine wertvolle Investition in die Zukunft. Die kommunale Familie und ganz besonders der Städte- und Gemeindebund sind für uns wichtige Partner, um den Klimaschutz in die Fläche zu tragen und dort zu verankern bei den Menschen. Meine Damen und Herren, der Klimawandel, so viel ist sicher, ist kein fernes Zukunftsszenario. Wir erleben die Auswirkungen bereits heute. Ich habe gesehen, heute Nachmittag referiert jemand aus der Stadt Münster. Das ist ja eins dieser Beispiele vom vorletzten Sommer, was uns allen zu denken gegeben hat. Ich sage manchmal habe ich an dieses Beispiel erinnert und habe gesagt, und das in einer Stadt, die nicht mal an einem Fluss liegt. Ja, also das ist ja das Außergewöhnliche von Hochwasserereignissen, wenn man nicht mal einen Fluss in der Nähe hat. Aber ich weiß, es waren natürlich Starkregenereignisse, die können ja überall geschehen. Also es ist kein fernes Zukunftsszenario. Wir erleben die Auswirkungen bereits heute. 2015 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1880. Und 2015 war kein Ausreißer. Zehn der wärmsten Jahre seit 1880 liegen in diesem noch jungen Jahrhundert. Also da sieht man, dass wir jetzt wirklich mit anderen Phänomenen zu tun haben, als wir es bisher gewohnt waren. Das bedeutet für uns in Deutschland mehr Starkregen, mehr Stürme, mehr Hitzetage, mehr Dürreperioden. Wir sind übrigens die letzte Generation, die die Folgen des Klimawandels auf ein beherrschbares Maß begrenzen kann. Keine Frage, der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Wir merken in diesen Wochen, wie mühsam es ist, die Kriege und Unruheherden dieser Welt auch nur einzudämmen, nicht zu lösen, sondern auch nur einzudämmen. Meine Prognose ist, wir werden den Kampf gegen Krieg und Gewalt, gegen Hunger und Vertreibung nur gewinnen, wenn wir auch den Klimawandel eindämmen können. Der Erfolg von Paris macht aber Mut. Und er war lange trotzdem nicht sicher. Die Atmosphäre bis in die letzten Tage der Konferenz kann man am besten mit einem Pokerspiel vergleichen. Man schaut mit ausdrucksloser Miene in die Karten und wartet dann mal, was denn das Gegenüber zu tun gedenkt und was die anderen so machen. Wir erinnern uns alle an Klimakonferenzen, bei denen ein Erfolg allenfalls in kleinen Trippelschritten zu erreichen war. Wir erinnern uns an die großen Erwartungen im Vorfeld und manche Enttäuschungen danach. Das, meine Damen und Herren, war diesmal anders. Das Pariser Abkommen ist besser als alles, was wir wirklich zu erhoffen gewagt hatten. Und es ist ein Meilenstein für den internationalen Klimaschutz und ein Hoffnungszeichen auch darüber hinaus weltweit. Es ist uns gelungen, alle 195 Staaten auf ein weltumspannendes Klimaschutzabkommen zu verpflichten. Also alle 195 Staaten der Welt. Ein Abkommen, das übrigens den Klimaschutz unumkehrbar macht und eine klare Richtung vorgibt. Raus aus dem fossilen Zeitalter, raus aus einem Zeitalter, in dem wir unsere Wirtschaft und Lebensweise auf Kosten der Armen und auf Kosten der zukünftigen Generationen gestaltet haben, erkauft haben geradezu. Hinein also in eine Zeit, in der wir die ökologischen Grenzen der Erde respektieren. Das Abkommen stellt noch nicht sicher, dass wir die Erderwärmung tatsächlich auf unter 2 Grad begrenzen werden. Davon sind wir noch ein Stück entfernt. Das, was gemeldet worden ist von den Ländern, ist summiert, würde das bedeuten, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts bei 2,7 Grad Erderwärmung landen. Das reicht natürlich nicht aus. Deswegen ist das aber jetzt kein Misserfolg, sondern wir wollen ja in den 85 Jahren sozusagen, die bis zum Ende des Jahrhunderts jetzt schon gerade begonnen haben, in diesem Jahr auch immer besser und immer ehrgeiziger werden. Deshalb ist die Tatsache, dass wir davon noch ein Stück entfernt sind, noch nicht so wichtig, also oder noch nicht, da müssen wir noch keine Befürchtungen haben, um das mal so zu sagen. Das Abkommen schafft aber eben eine Architektur, die uns auf diesen Pfad bringt. Jeder Staat hat sich verpflichtet, Klimaaktionspläne und Minderungsziele zu verabschieden. Und diese Pläne müssen transparent sein und sie werden auch international überprüft. Alle 5 Jahre müssen die Staaten neue, ambitionierte Ziele vorlegen. Schon das ist ja völlig neu. Diejenigen unter Ihnen, die sich mit der Thematik gut auskennen, die wissen, dass die Staaten verpflichtet waren, sogenannte INDCs vorzulegen, Intended National Determined Contributions, übersetzt eigentlich das, was die Staaten zu tun gedenken, um dem Klimawandel zu begegnen. Das haben alle Länder gemacht, nicht alle, es fehlen ein paar, also manche der sogenannten Failed States, wie zum Beispiel Südsudan oder Libyen, haben jetzt kein NDC vorgelegt. Da muss man ehrlicherweise sagen, das hat nicht überall geklappt. Also das sind jetzt nicht mehr Intended National Determined Contributions, das sind jetzt National Determined Contributions, das ist jetzt vorgelegt. Und letztlich ist das jeweils ein nationaler Klimaschutzplan. Das hat es in den meisten Ländern der Erde vorher nicht gegeben, einen nationalen Klimaschutzplan. Es ist ja nicht so, als sei das Gemeingut, wie man das denn macht. Und wir haben übrigens auch in der internationalen Zusammenarbeit, die wir auch über unsere internationale Klimaschutzinitiative auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung machen, einigen Ländern, mehr als 20 Ländern dabei geholfen, einen solchen Plan überhaupt aufzustellen. Auch das muss man ja erstmal üben. Wenn man das noch nie gemacht hat, muss man erstmal wissen, wie das geht. Und wir haben also auch im Vorhinein dabei geholfen, mehr als 20 Ländern, dass sie in der Lage waren, einen solchen Plan aufzustellen. Und es hat natürlich auch zu Diskussionen in den Ländern geführt. Mir hat zum Beispiel mein vietnamesischer Kollege gesagt, das war überhaupt das allererste Mal, dass sich das vietnamesische Kabinett, die vietnamesische Regierung, mit dem Klimaschutzthema befasst hat, als sie nämlich diesen Plan verabschieden mussten, um ihn den Vereinten Nationen zu melden. Vorher hatten sie sich mit diesem Thema als Regierung insgesamt, zwar schon natürlich als, ich sag mal, der zuständige Umweltminister, ja, aber als Regierung insgesamt hatten die sich noch nie damit auseinandergesetzt mit diesen Fragestellungen. Und das ist natürlich in vielen Ländern vergleichbar gewesen. Naja, Sie denken vielleicht, wieder so ein kompliziertes Verfahren, wenn wir also alle 5 Jahre überprüfen müssen, wie wir denn vorangekommen sind. Wir denken also wieder so ein kompliziertes Verfahren anstatt eines klaren Beschlusses. Das sei dann mal wieder typisch diese Diplomatie. Nein, der Mechanismus ist, wie ich meine, genial. Wir werden dem Klimaschutz keinen Dienst erweisen, wenn wir auf internationalen Konferenzen einfach Ziele beschließen, an die sich hinterher niemand dann hält. Wir werden keine internationale Klimapolizei bekommen und auch keinen internationalen Klimastrafgerichtshof, der die Staaten zwingt, etwas zu übernehmen. Klimaschutz muss für die Staaten und in den Staaten zu einer permanenten Aufgabe, zu einem dauerhaften Modernisierungsprogramm werden. Genau das leistet der Pariser Vertrag. Jeder Staat muss sich immer wieder fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich meine Projekte umgesetzt? Wie kann ich ambitionierter werden? Das sind die Aufgaben, die in jedem einzelnen Staat vor uns liegen. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz muss also zu einem Erfolgsprojekt werden. Und ich bin sicher, er wird es auch. Ein Projekt, das hilft, die Lebensbedingungen vieler Menschen zu verbessern, gerade in den großen Metropolen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Jetzt bin ich hier beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, der nicht die ganz großen Städte vertritt. Und jedenfalls keine Stadt ist so groß wie Kuala Lumpur, sage ich mal. Da bin ich ganz sicher. Sie arbeiten dran, da bin ich auch nicht so sicher. Herr Trümper, Sie müssten mehr als nur ganz Sachsen-Anhalt in Ihrer Stadt zusammenziehen. Also, ist klar, der Klimaschutz muss also zu einem Projekt werden, das dann auch ökonomisch sich rechnet. Denn wir werden nicht erfolgreich sein, wenn er auf Kosten des Wohlstandes der Menschen geht, gerade natürlich auch in Ländern, die von unserem Wohlstand noch weit entfernt sind. Und ganz nebenbei muss der Klimaschutz zu einem Projekt werden, das den kommenden Generationen eine intakte und lebenswerte Umwelt und eine faire Verteilung an Wohlstand verspricht. Meine Damen und Herren, uns wurde in den vergangenen Jahren oft die Kritik entgegengehalten, Deutschland sei ja beim Klimaschutz ein einsamer Rufer in der Wüste und unsere Politik sei ein teuer erkaufter Sonderweg auf Kosten unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Wohlstandes. Unsere Politik sei somit zum Scheitern verurteilt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind und bleiben Vorreiter, ja. Aber alle sind auf dem gleichen Weg. Folgen uns also, und das kann ja nicht schlecht sein. In China erleben die Erneuerbaren einen Boom. In den USA dürfte der Anteil der Kohleverstromung bis 2020, also recht bald, auf 30% zurückgehen. Im Jahr 2000 betrug er noch 50%. Brasilien ist mit an Bord und hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Kanada, Südafrika und viele andere mehr. Der Klimaschutz, das ist meine große Hoffnung, wird die große technologische und große gesellschaftliche Revolution dieses Jahrhunderts werden. Deutschland hat beim Klimaschutz eine besondere Aufgabe. Wir müssen die Technologien entwickeln und produzieren, die ja dann den Klimaschutz auch ermöglichen. Wir müssen Lösungen entwickeln, damit Wohlstand und Klimaschutz zusammengehen. Und hier in Deutschland gelingt das ja auch. Also warum soll es woanders nicht gelingen? Wir haben viele mittelständische Unternehmen, die schon heute Marktführer sind. Wir haben natürlich kluge Ingenieurinnen und Ingenieure und wir haben innovative und lebenswerte Kommunen. Wir haben leistungsfähige ÖPNV-Systeme, wir haben grüne Städte, wir haben viele Bürgerinnen und Bürger, die aktiv einen Beitrag leisten wollen. Meine Damen und Herren, vor Ort in den Kommunen entscheidet sich, ob der Klimaschutz ein Erfolgsprojekt wird. Hier beginnt der Wandel zu einer neuen Lebensweise, die die ökologischen Grenzen der Erde respektiert. Zu einem Wandel hin zu einem CO2-neutralen Energieversorgung, zu nachhaltiger Mobilität und zu umweltfreundlichen Gebäuden. Lassen Sie uns die deutschen Städte und Gemeinden also zu Leuchttürmen einer treibhausgasneutralen Gesellschaft machen. Lassen Sie uns Deutschland zum Vorbild machen für die neuen Großstädte in anderen Teilen der Erde. Meine Damen und Herren, wir haben schon viele wirklich gute Beispiele. Bottrop zum Beispiel. Die Stadt hat früher ja vor allem Bergbau betrieben. Bottrop hat sich vorgenommen, beim klimagerechten Stadtumbau vorne dabei zu sein. Über 200 Projekte wurden dort angepackt, darunter die sozialverträgliche Sanierung von Wohngebäuden aus den 50er und 60er Jahren. Zu Recht nennt sich die Stadt heute Innovation City. Die Stadt Bocholt zum Beispiel und die Gemeinde Saarbeck teilen sich den Titel NRW-Klimakommune. Beide Orte werden schon in den kommenden Jahren mehr Strom produzieren, als sie selbst brauchen. Wir haben viele echte Vorbilder, national und international. Ich habe deshalb kommunale Vertreter aus der ganzen Welt im vergangenen Herbst nach Hannover zu einer internationalen kommunalen Klimakonferenz eingeladen. Einige von ihnen waren dabei und haben an der Hannover Declaration mitgewirkt, die in Paris breite Aufmerksamkeit erreicht hat. Die Botschaft lautet, die Kommunen stehen bereit, anspruchsvolle Klimaziele umzusetzen. Die Konferenz von Hannover hat eine Vielzahl kommunaler Umsetzungsbeispiele zusammengetragen. Es war beeindruckend zu sehen, wie kreativ, wie energisch, wie glaubwürdig viele Kommunen zum Beispiel die Energiewende gestalten. Immer mehr Kommunen machen sich mit auf den Weg. Vielfach verfolgen sie Ziele, die weit über die national und international festgelegten Vorgaben hinausgehen. Ich habe es bereits in Hannover und auch in Paris gesagt, wir brauchen diesen Praxisbezug und wir brauchen Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen, auch und gerade auf der kommunalen Ebene. Deshalb müssen wir die nationale und die internationale Vernetzung weiter verbessern. Ich versichere Ihnen, wir arbeiten natürlich daran, auch mit Ihnen zusammen. Meine Damen und Herren, unser Klimaziel für 2050 heißt, bis zu 95% weniger CO2 gegenüber 1990. Wenn man bedenkt, dass man in der Landwirtschaft und auch in der Industrie, nach dem heutigen Stand jedenfalls, nicht komplett treibhausgasneutral produzieren kann, dann wird klar, welche Aufgabe auf die Kommunen zukommen. Sie müssen bis 2050 in weiten Teilen CO2-frei werden. Deshalb habe ich die Förderung des kommunalen Klimaschutzes zu einem Schwerpunkt gemacht. Im Dezember 2014 haben wir das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beschlossen. Es enthält ein ganzes Paket an Maßnahmen. Sie sollen sicherstellen, dass wir unsere Ziele erreichen, bis zum Jahr 2020 40% CO2 einzusparen. Auf dem Weg zu 2050 brauchen wir natürlich Zwischenziele. Ein wichtiger Punkt dabei war mir der Ausbau unserer nationalen Klimaschutzinitiative, die wir auf über 300 Millionen Euro haben aufstocken können. Mit unserer Kommunalrichtlinie, die ja auch Teil der nationalen Klimaschutzinitiative ist, haben wir seit 2008 schon über 8.000 Projekte in 3.500 Kommunen unterstützt. Was wir konkret fördern, die meisten von Ihnen werden es wissen, zum Beispiel können Sie ja in den Kommunen Klimaschutzmanager anstellen. Wir ermöglichen damit, dass der Klimaschutz in der alltäglichen Verwaltungsarbeit einen festen Platz gewinnt und sich mit den anderen Bereichen vernetzt, zum Beispiel beim Bau oder beim Planungsamt oder natürlich auch mit den Stadtwerken. Unsere Erkenntnis ist, die Potenziale sind enorm. Aber an vielen Stellen haben sie sich noch nicht herumgesprochen, zum Beispiel bei der Energieeffizienz. Wir fördern auch Maßnahmen, zum Beispiel den Umstieg auf LED-Straßenbeleuchtung, die energetische Sanierung von Gebäudetechnik und neuerdings ab diesem Jahr auch den Bau von Radwegen innerstädtisch. Und Klimaschutz lohnt sich. Er ist ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk. Er macht die Stadt sauberer und lebenswerter. Er macht natürlich Infrastrukturen auch fit für die Zukunft. Meine Damen und Herren, Infrastruktur und Verkehr sind ein zentrales Thema. Hier zeigt sich, wie sehr sich aktiver Klimaschutz mit dem Bedürfnis vieler Menschen nach grünen und nach autofreien Städten überschneidet und trifft. Lebensqualität, das bedeutet heute ja nicht mehr staufrei in die Innenstadt zu kommen. Das bedeutet vielmehr grüne Straßen und Plätze, ein leistungsfähiger ÖPNV und auch moderne Radwege. Ich habe deshalb damit begonnen, unsere Städtebauförderung stärker an Umweltkriterien auszurichten. Das geschieht seit den vergangenen 2 Jahren, ist Gegenstand sozusagen der Verwaltungsvereinbarung, die wir mit den Ländern dazu getroffen haben. Der Ruf nach grüneren Städten kommt aber eben nicht einfach so aus den Amtsstuben des Bundesministeriums für Umwelt und Bauen. Er kommt ja von den Menschen selber. Wir erheben alle 2 Jahre eine statistisch fundierte Studie zum Umweltbewusstsein. 4 von 5 Befragten wollen eine Abkehr von der autozentrierten Stadt hin zum Rad und zum Nahverkehr. Für die meisten Menschen ist das Auto kein Statussymbol mehr, sondern eine Fortbewegungsart unter vielen. Ich bin mir sicher, Ein großer Teil der Bevölkerung wird die Dominanz des Autos in unserem Stadtbild auf die Dauer nicht akzeptieren wollen. Zu viele Autos sind ja schlecht für das Klima und die Umwelt, das weiß man natürlich. Sie sind ungesund für die Menschen, sie produzieren Lärm und Feinstaub. Und zwar oft dort, wo Menschen leben, die sich nicht mal ein Auto leisten können oder wollen. Und bisher hat der Verkehrssektor kaum einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Das muss sich wirklich dringlich ändern. Diejenigen Bereiche, die tatsächlich seit 1990 noch kaum zum Klimaschutz beigetragen haben, sind die Bereiche Verkehr und Landwirtschaft. In allen anderen Bereichen gibt es bemerkenswerte Fortschritte. Damit Sie mich nicht missverstehen, das Auto wird natürlich weiterhin seinen Platz in der Stadt haben. Die Welt hört ja hinter dem Nahverkehrsnetz nicht auf. Und es gibt nach wie vor gute Gründe, ab und zu das Auto zu nutzen, aber das Auto sollte das Stadtbild nicht länger dominieren. Jamie Lerner, ein früherer Bürgermeister einer brasilianischen Stadt, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich will das zitieren. Ein Auto ist wie eine Schwiegermutter. Es ist gut, dass es sie gibt, aber sie darf nicht den Alltag dominieren. Meine Damen und Herren, lebenswerte Städte sind Städte, die Alternativen zum Auto bieten. Städte werden in Zukunft nur noch attraktiv sein, wenn sie den Klimaschutz als Herausforderung annehmen. Amsterdam und Kopenhagen, aber auch Freiburg und Münster zeigen, wie städtisches Grün oder nachhaltige Mobilitätskonzepte die Lebensqualität steigern. Und es ist auch unbedingt nötig, dass wir das voranbringen. Natürlich haben wir es mit den kleineren Städten und Gemeinden, die hier im Deutschen Städte- und Gemeindebund vertreten sind, noch besser, weil wir sozusagen eingebettet sind in eine umgebende, doch auch grüne Landschaft, so will ich es mal vereinfacht sagen. Aber es ist in der Tat so, dass in größeren Städten die Temperaturen im Schnitt etwa 4 Grad höher sein können als im Umfeld drumherum. Und natürlich auch der Windaustausch nicht immer gut gelingt. Das kommt natürlich auch auf die Bauweise der Städte an. Am schwierigsten hat es Stuttgart in dieser Kessel- und Tallage. Ja? Also Stuttgart ist ja heute hier nicht vertreten, deswegen darf ich mir diesen kleinen Karlauer erlauben, da hilft auch kein grüner Ministerpräsident und kein grüner Oberbürgermeister. Ja, das ist einfach so. Aber diese 4 Grad mehr, die tatsächlich in den großen Städten entstehen, haben natürlich auch Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Wir wissen, dass die Zahl der Hitzetage in der Bundesrepublik Deutschland, und das sind nach der Definition diejenigen Tage mit über 30 Grad im Schatten, dass die Zahl der Hitzetage in Deutschland deutlich zunehmen wird. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber von ungefähr 10 Tage mehr im Jahr werden mittelfristig erwartet als Hitzetage in Mitteleuropa. Und die sind in der Tat gesundheitlich stark beeinträchtigend, insbesondere für Menschen, die schon Vorerkrankungen haben oder für ältere Menschen. Im Jahr 2003, als wir eine große Hitzewelle in Deutschland hatten oder überhaupt in Mitteleuropa hatten, geht man davon aus, dass wir in Deutschland etwa 6.000 vorzeitige Todesfälle hatten von Menschen, die eben schon Vorerkrankungen hatten oder älteren Lebensalters, die mit der großen Hitze nicht umgehen konnten. Und wie dämpft man die Hitze in den Städten? Durch mehr Grün und mehr Wasser. Das hat also temperatursenkende Wirkung. Insofern geht es nicht ausschließlich um die Frage, wie sieht es denn hübsch grün aus, sondern es geht auch um die Frage, wie man tatsächlich mit den steigenden Temperaturen auch in der Bundesrepublik Deutschland umgeht. Zum Beispiel natürlich durch öffentliche Grünanlagen, aber auch durch Stadtbegrünung, durch Dachbegrünung und anderes. Was man natürlich bei der Stadtplanung und bei der Vergabe von Baugrundstücken und so auch mit beachten sollte und zukünftig mehr beachten muss als bisher. Denn es ist tatsächlich um der Gesundheit der Menschen nötig, dass man das mehr ins Auge fasst. Meine Damen und Herren, die Entwicklung der Menschheit ist ja durchaus geprägt vom Willen zum Fortschritt. Die Pariser Klimakonferenz hat diesem Fortschritt eine ökologische Richtung gegeben. Wir erleben gerade eine Renaissance der Städte. Unsere Städte wachsen und ziehen immer mehr Menschen an. In der Vergangenheit waren diese Zeiten immer Perioden der großen städteplanerischen Entwürfe, der Visionen für eine Stadt und für die Zukunft. Lassen Sie uns in unseren Städten und Gemeinden eine Vision entwickeln, wie wir leben und wirtschaften, ohne dabei unseren Planeten zu zerstören. Die Vision sind Städte und Gemeinden, die lebenswert sind, weil sie die Bedürfnisse der Menschen zu leben und zu arbeiten, sich fortzubewegen und sich zu entspannen, natürlich auch in einer nachhaltigen Lebensweise miteinander verbinden. Lassen Sie uns diese Vision Stück für Stück Wirklichkeit werden. Herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin, für Ihr Referat, das ja auch wiederum den Bogen von der globalen auf die kommunale Ebene hier gezogen hat. Sie haben, wie wir finden, zu Recht die wichtige Rolle der Städte und Gemeinden betont. Wir setzen umgekehrt stark auf den Bund und das durften wir ja auch. Ich fand interessant, weil ich, wie Sie, auch beim Städte- und Gemeindebund nicht nur für Umwelt, sondern auch für Stadtentwicklung zuständig sind, an Ihrer letzten Bemerkung, mehr Grün in der Stadt. Das droht ja ein bisschen verloren zu gehen, Flüchtlingskrise, Wohnungsbau, dass man sozusagen das Leitbild Innenentwicklung vor Außenentwicklung aufzugeben droht. Das darf meines Erachtens nicht sein. Es muss nach wie vor hier dieses Prinzip gelten. Und dazu gehört ja auch Ihr Credo für ein mehr Grün in die Stadt. Sie haben wenig Zeit, deswegen trotzdem eine Frage. Sie hatten einmal das Wort Prognose aufgezeigt. Ich glaube, Mark Twain hat das mal gesagt. Prognosen sind eine schwierige Sache, vor allem, weil sie in die Zukunft gerichtet sind. Aber Sie haben auch das Wort von Visionen gebraucht. Und deswegen eine Frage, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen und wir unterstellen mal, alle Ministerinnen und Minister fahren Elektroautos zu ihren Terminen. Überall in Deutschland ist die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet und Strom wird rein aus erneuerbaren Energien gewonnen. Jetzt brauchen Sie nur noch eine Antwort zu geben. Wann glauben Sie, in welchem Jahr wird dies Realität sein?
Also alles drei zusammen brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Zeit als Einzelnes. Also zum Beispiel Straßenbeleuchtung, LED dürfte in der nächsten Zeit umsetzungsfähig sein. Das ist nicht das große Problem. Aber Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien, das wird noch ein bisschen was dauern. Aber ich rechne damit, dass wir das alles in 30 Jahren erledigt haben.
Sehr gut, das war ja eine konkrete Prognose. Also, wir halten daran fest. 30 Jahre, man kann rechnen. Okay, meine Damen und Herren, und jetzt erfahren wir, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel und ein sehr gutes Zeichen einer kommunalen Initiative für den Klimaschutz. Herr Sridhan, der Oberbürgermeister, hatte das heute Morgen in seinem Grußwort schon angesprochen. Ich spreche die gemeinsame Erklärung deutscher und französischer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit Empfehlungen auch an die nationale Ebene in Deutschland und Frankreich an. Inhalt ist das Petitum für eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene. Diese gemeinsame Erklärung, und vielen Dank, dass Sie noch so lange bleiben können, das ist mit Ihnen, Frau Ministerin Dr. Henriks, abgestimmt, wird Ihnen jetzt übergeben. Es sind hier drei Personen im Saal, die ich jetzt auf die Bühne bitten darf und die dazu auch Näheres berichten können und werden. Ich darf Ihnen Frau Dr. Barbara Müllendick, sie ist Leiterin der Koordinationsstelle Klimaschutz der Stadt Köln, nach vorne bitten. Frau Helga Stulgies, Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ein seltenes Beispiel, wo Köln und Düsseldorf mal zusammen auftreten. Also da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, und last but not least, Herrn Jens Harnack von der Stabsstelle Nachhaltigkeit der Stadt Rheinberg. Also auch da haben wir eine kreisangehörige Stadt, ganz, glaube ich, in ihrer Nähe, ihres Heimatortes Kleve-Rheinberg. So weit dürfte es nicht sein. Alle drei Beispiele oder alle drei Personen aus Nordrhein-Westfalen, bitte schön, Sie haben das Wort und können uns hier noch einiges näher erläutern. Wir freuen uns.
Dankeschön. Ist das Mikro an? Ja. Sehr geehrte Frau Bundesumweltministerin Henriks, wir als Vertreterinnen und Vertreter von drei Unterzeichnerstädten des Konvents der Bürgermeister freuen uns sehr über die Gelegenheit, Sie hier auf dieser Veranstaltung treffen zu können. Es gibt im Plenum auch noch einige weitere Vertreterinnen und Vertreter des Konvents, zum Beispiel Bonn, Essen, Freiburg und auch Worms. Wir mögen daran unser starkes Interesse erkennen. Wir alle sind Teil der EU-Initiative für lokalen Klimaschutz, Konvent der Bürgermeister, und haben uns verpflichtet, auf unserem Stadtgebiet die energiepolitischen Vorgaben der Europäischen Union zur Reduzierung von CO2-Emissionen um 20% bis 2020 deutlich zu übertreffen. Aktuell haben weltweit fast 7000 Kommunen die Selbstverpflichtung unterzeichnet und in Deutschland sind dies 57 Unterzeichner. Immerhin. Im Herbst 2015 fand ein gemeinsames Treffen der deutschen und französischen Konventunterzeichner statt. Dies erfolgte im Rahmen der durch das Umweltbundesamt geförderten Projektes Tandem, welches den kommunalen deutsch-französischen Austausch fördert. Dies gab den Anstoß zur Formulierung der gemeinsamen Erklärung der deutschen und französischen Unterzeichner Energiewende und Transition énergétique. Empfehlungen an die nationale Ebene in Deutschland und Frankreich für eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene. Unsere gemeinsame Erklärung knüpft an die gemeinsame Erklärung des deutsch-französischen Ministerrates vom März letzten Jahres. Diese hat zum Ziel, die Zusammenarbeit in den Bereichen Klima- und Energiepolitik auf europäischer, regionaler und bilateraler Ebene zu intensivieren und gemeinschaftliche Bemühungen für eine effektive EU-Klima- und Energiepolitik voranzubringen. Wir begrüßen sehr, dass Frankreich und Deutschland den Erfahrungsaustausch zwischen den in einem solchen Prozess einzubeziehenden lokalen Behörden verstärken möchten. Mit der gemeinsamen Erklärung der deutschen und französischen Unterzeichnerstädte möchten wir Empfehlungen an die deutsche und französische Regierung zur Unterstützung der Energiewende in Deutschland und der Transition énergétique in Frankreich geben und unsere Regierungen dabei begleiten und unterstützen. Deshalb freuen wir uns sehr, Ihnen als Vertreterin der deutschen Regierung heute die Erklärung überreichen zu dürfen und würden uns sehr, sehr freuen, den weiteren Austausch über die darin angesprochenen Punkte, die wir gleich noch mal ganz kurz ansprechen wollen, zu unterstützen.
Ja, Frau Ministerin Hendricks, wir würden gerne noch auf ein paar Punkte eingehen, die uns bei dieser Erklärung wichtig sind. Der erste ist, wir wünschen uns als Konventstädte eine stärkere Unterstützung für den Bürgermeisterkonvent der nationalen Ebene. Dadurch erzielen wir vielleicht Synergieeffekte, weil jetzt erstellen wir Klimaschutzkonzepte in Deutschland und für die EU erstellen wir dann Aktionspläne für nachhaltige Energie im Rahmen des Konvents. Wenn diese Berichterstattung zum Beispiel harmonisiert würde, hätten wir Kommunen mehr Zeit, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen und nicht nur Berichte zu erstellen. Ein zweites Thema ist die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Die ist dezentral und das ist gut so, weil wir so eine größere Klimaresilienz und Sicherheit in unseren Städten haben. Außerdem kleine kommunale oder sogar Bürgeranlagen fördern ja die Akzeptanz der Bürger der Energiewende und sorgen auch dafür, dass die Wertschöpfung bei uns in den Kommunen bleibt. Deswegen macht es uns ein wenig Sorgen, die neuen Ausschreibungsverfahren für erneuerbare Energien, ob man da nicht noch mal darüber nachdenken kann, dass gerade kleine kommunale oder Bürgeranlagen dort ausgenommen werden, weil schon ab ein Megawatt wäre wirklich groß, trifft es dann auch damit kleine Bürgeranlagen zum Beispiel. Ein weiterer Punkt, wir finden es sehr schön, dass bis 1950 ein klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden soll. Bitte? 2050. Und wir wissen, dass dafür eine Sanierungsquote von 2% erforderlich ist. Die Bundesregierung hat dafür 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir glauben, dass wir damit die Sanierungsquote von 2% nicht erreichen können. Es gibt auch gerade viele Kommunen, die Finanzknappheit haben. Deswegen wünschen wir uns, dass dieser Betrag für die Förderung der Gebäudesanierung auf 5 Millionen Euro erhöht wird. Und last but not... Ja, Milliarden, ja. Milliarden. Als letzter Punkt wünschen wir uns, dass das Emissionshandelssystem der EU auch saniert wird, dass uns da die deutsche und die französische Regierung unterstützt und Vorreiter für den Klimaschutz in Europa auch bleibt.
Ich mache es ganz kurz, weil ich gerade gehört habe, dass der Flughafen hier gesperrt ist und Sie... Ja, Teilbereich auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich die 2-3 Punkte, die ich noch habe, inhaltlicher Art, dann gar nicht verlesen. Die können Sie in Ruhe nachlesen. Ich möchte Sie einfach nur bitten, dass Sie diese gemeinsame Erklärung der Unterzeichnerkommunen an die Kabinettsmitglieder weiterreichen und insbesondere natürlich an den Wirtschaftsminister, Herrn Gabriel, und hoffe, dass wir in Zukunft einfach eine bilaterale Kommunikation zwischen der Bundesebene und vielleicht auch den Kommunen, die den unterzeichnet haben, den Kommentar der Bürgermeister herbeiführen können, einfach um das Ganze zu befruchten und nach vorn zu bringen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen allen dreien. Ich gebe das natürlich gerne weiter innerhalb der Bundesregierung, selbstverständlich. Ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist, dass sich die Kommunen auch grenzüberschreitend zusammentun und ja, wie Sie eben sagten, schon fast 7000 Kommunen unterzeichnet haben. Erst 57 und in Deutschland, das ist bei der Anzahl der Kommunen Deutschlands noch nicht viel. Da können Sie noch alle ein bisschen ehrgeiziger werden, das ist klar. Die Wünsche, die Sie zum Teil vorgetragen haben, ja, die Ausschreibungen, da wird sicherlich noch mal drüber nachgedacht, wie das, wo sozusagen die Untergrenze derjenigen Produktion ist, die dann nicht in die Ausschreibung muss. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das noch etwas erhöhen, aber im Prinzip sind die Ausschreibungen natürlich notwendig und erste Ausschreibungen, die probeweise stattgefunden haben, haben auch nicht dazu geführt, dass etwa Bürgergenossenschaften rausgefallen wären. Also das ist nicht einfach so. Das wird zwar behauptet, dass die alle dann rausfallen würden, das muss aber nicht sein. Also es können Bürgergenossenschaften oder GmbHs sein, die das gemeinsam betreiben. Das muss nicht sein. So richtig es ist, dass sie alle darauf achten, dass sie in ihrer Kommune weitgehend klimaneutral werden, das ist auch Voraussetzung dafür, dass uns das gelingt, so muss ich eben doch auch darauf hinweisen, dass wir schon ein industrialisiertes Land sind. Und die Summe klimaneutraler Kommunen hat den industriellen Prozess noch nicht so ganz im Blick, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Duisburg klimaneutral werden kann, solange Stahlindustrie in Duisburg herrscht. Ja? Also und eigentlich wollen wir ja, dass die Stahlindustrie auch durchaus in Duisburg bleibt. Also alleine mit dem Ansatz der Klimaneutralität der Kommunen kommen wir dann doch nicht voran, obwohl es zwingende Voraussetzung ist, dass es uns gelingt. Aber wir sind eben schon gehalten, eben auch dafür zu sorgen, dass wir ein industrialisiertes Land bleiben können, in dem allerdings nachhaltig produziert wird. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Initiative. Ich glaube, dass es eben in vielen Kommunen noch ein gutes Beispiel wird geben können. Ich werde noch mal überprüfen, wie die zukünftige Fördermöglichkeit über das UBA ist. Sie sind ja bis jetzt vom UBA gefördert worden. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht sowieso weitergeht. Sie haben ja auch gerade wegen zukünftiger Förderung noch mal einen Appell an mich gerichtet. Ich werde überprüfen, wie wir das hinbekommen, denn Sie sagten ja, Sie waren in dem Prozess bisher gefördert worden. Und wir über unsere nationale Klimaschutzinitiative haben wir ja gerade für die Kommunen auch viele Finanzierungsmöglichkeiten, habe ich ja eben in meiner Rede darauf hingewiesen. Aber das ist Ihnen ja auch bekannt. Nochmal herzlichen Dank. Selbstverständlich werden wir auch auf der europäischen Ebene dafür sorgen, dass wir den Emissionshandel reformiert bekommen. Die Marktstabilitätsreserve haben wir ja schon beschlossen. Aber wir müssen jetzt natürlich noch ins Einzelne gehen. Wie geht das mit den Zertifikaten? Wer kriegt wie viele und so? Auch da kommt dann wieder die Frage, was ist mit Carbon Leakage? Auch an der Stelle natürlich, ich kann auch als Klimaministerin nicht daran interessiert sein, dass Produktionsweisen aus Deutschland verschwinden, die dann an anderer Stelle möglicherweise mit noch weniger Auflagen und jedenfalls auch klimaschädlich stattfinden. ist ja im Sinne von Klimaschutz unsinnig. Also ja, also das wissen wir ja nun, dass das nicht hilft. Und deswegen bin ich natürlich auch als Umweltministerin daran interessiert, dass wir das sogenannte Carbon Leakage vermeiden. Aber das sind Sie in Ihren Verantwortlichkeiten, in Ihren Städten und Gemeinden ja auch. Sie sind ja keine irgendwie verbohrten Spinner oder so, sondern Sie wissen, Sie wissen um Ihre gesamte Verantwortung für die Stadtgesellschaft und auch die städtische Wirtschaft. Nicht nur die im Besitz der Städte, sondern der in den Städten stattfindenden Wirtschaft. Also was die Förderung anbelangt der Sanierung, der energetischen Gebäudesanierung, da haben wir ja 2 Milliarden in der Tat schon als KfW-Fördermittel zur Verfügung. Darunter übrigens, darauf bin ich auch ziemlich stolz, 300 Millionen, die als Zuschussförderung gegeben werden. Also insbesondere für private Hauseigentumsbesitzer, die ihr eigenes Ein- oder Zweifamilienhaus sanieren wollen, energetisch sanieren wollen, weil die meistens ja kein Interesse daran haben, nochmal Geld zu leihen. Also haben sie auch nichts von Zinsverbilligung, ist bei der Größenordnung, um die es da geht, auch ökonomisch eigentlich bei dem Zinsniveau, was wir gerade haben, einfach nicht interessant. Dahingegen ist die Zinsverbilligung für Wohnungsbauunternehmen natürlich immer noch interessant, weil also Wohnungsbauunternehmen wissen auch noch, was 0,5% Unterschied beim Zins ausmacht. Also ne, wenn man richtig viel investiert, ist 0,5% immer noch viel. Aber wenn man vorhat, 20.000 Euro zu investieren und dann eine Zinsverbilligung bekommt von 0,5%, dann ist das ja für den Privatmenschen das Antragsverfahren schon zu lästig. Deswegen bin ich auch wirklich sehr zufrieden damit, dass es mir gelungen ist, in dem Bereich eine Zuschussförderung umzusetzen, weil meistens ja die Menschen, die ihr Eigenheim sanieren wollen, in dem schon 30 Jahre oder so leben und relativ kurz vor der Zurruhesetzung sagen, jetzt will ich das nochmal auf Vordermann bringen, damit das alles okay ist, wenn ich nicht mehr arbeite. Ja, und dann hat man natürlich auch von steuerlicher Abschreibung eigentlich nicht viel. Das gilt dann wieder für andere, die im Berufsleben stehen und für die sich das noch lohnt. Aber jedenfalls glaube ich, dass wir dort vorankommen, wenngleich natürlich die 2% noch längst nicht umgesetzt sind. Andererseits wissen wir, dass es geht. In einer Stadt wie Bottrop, die ich gerade eben angesprochen habe und die einen ganz normalen Wohnungsbestand hat mit einem Schwerpunkt aus den 50er, 60er Jahren oder aus der Zwischenkriegszeit, also 20er, 30er Jahre, die haben das hinbekommen und haben jetzt eine Sanierungsquote von 6%. Ja? Das geht deswegen, weil sich da jemand vor Ort so richtig drum kümmert. Weil da jemand vor Ort richtig unterwegs ist und mit allen, insbesondere Wohnungsbaugesellschaften und so, auch Ziele besprochen und vereinbart hat und damit auch wirklich vorankommt. Wären alle so gut wie die in Bottrop, würden auch die 2 Milliarden nicht mehr reichen. Aber so bleibt immer noch was übrig, weil eben nicht alle so gut sind wie die in Bottrop. Also, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Mölnick, Frau Stulges und Herr Hanak. Vielen Dank vor allem Ihnen, Frau Ministerin, auch für Ihre zuletzt sehr klaren Antworten und auch dafür, dass Sie die Botschaften sozusagen flächendeckend Ihren Kabinettskollegen überreichen und Kolleginnen. Und ich glaube, dass von Ihrem Vortrag, aber auch von dem, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, eine ganz deutliche kommunale Botschaft ausgeht in die Zukunft. Wir müssen alle dran arbeiten. Sie haben auch mal das wichtige Spannungsfeld Wirtschaft und Ökologie angesprochen. In der Tat, man kann nicht einfach überall die Knöpfe umdrehen. Trotzdem lassen wir dran arbeiten. Bis ein weiteres Mal. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, meine Damen.